Unser nächster Talk: Sprache verändert die Welt, Sprachen verändern sich, doch wie eigentlich? Da gibt uns unsere nächste Sprecherin Einblick. Es ist ihr persönlicher Memory Refresh zu einem 25C3 Talk von Martin Hase, der ging damals über das Thema Neusprech im Überwachungsstaat. Sie gibt jetzt einen Talk Neusprech Crashkurs. Bitte begrüßt mit mir Misinformation zu ihrem Talk.
Ja, hallo. Ich darf euch herzlich begrüßen. Es sind ja doch sehr viele Leute schon da, auch wenn es noch ein bisschen früh ist. Ja, willkommen zu meinem Neusprech-Crashkurs, meinem Entry zu Refreshing Memories. Wie bereits gesagt, auf dem 25C3 hatte Martin Hase einen hervorragenden Talk, der mich auch so ein bisschen in den CCC gezogen hat. Und da habe ich mich einfach mal wild bedient, ein paar Folien auch geklaut und einen eigenen Talk gemacht. Martin Hase hat immer sehr auf den politischen Aspekten Fokus gesetzt. Ich möchte das ein bisschen erweitern heute. Ich möchte mir den Neusprech in drei Schritten mit euch aneignen. Das ist einmal die Definition, also was ist Neusprech eigentlich genau? Wie macht man guten Neusprech und was macht Neusprech mit uns? Ja, steigen wir einfach mal ganz plump ein. Ich halte das alles in Deutsch. Eigentlich ist Neusprech, kommt aus dem Englischen, aus dem Buch 1984, also 1984 von George Orwell, und ist dort eine künstlich veränderte Sprache, die das Regime den Bürgern des Landes Eurasia vorschreibt. Der Protagonist in dem Buch, ich will nicht ganz so viel spoilern, falls es noch keiner gelesen hat, tut es. Arbeitet im Ministerium für Wahrheit und sein Nachbar ist also, schreibt an diesem Neusprech-Lexikon, an das sich dann alle zu halten haben. Und das Ziel dieser Sprachpolitik ist, das Denken der Bewohner des Landes in enge kontrollierte Bahnen zu bringen. Es wird also ständig Wörter gestrichen, die nicht mehr Teil des Neusprech sind, und ja, so vorgeschrieben, was man denn sprechen darf. In diesem Neusprech gibt es drei Arten von Wörtern, die gesprochen werden können. Das ist einmal Wortschatz A, das sind ganz normale Wörter wie Arbeit, Essen, Messer. Dann gibt es Wortschatz B, das ist der politische und ideologische. Da sind dann so Konstruktionen wie Engsoz, das ist Englisch Socialism, oder Mini-War, das Ministerium für Wahrheit, der Arbeitsplatz des Protagonisten in dem Buch, oder die Gedankenverbrecher, also die Menschen, die ideologisch nicht auf Linie sind, werden in diesem Buch als Gedankenverbrecher bezeichnet. Und das letzte ist Wortschatz C, ist die wissenschaftliche Kategorie, wobei sich die gesamte Wissenschaft auch nur noch um die ideologische Idee dreht. Wie weit die schon sind mit diesem Neusprech in dem Buch, möchte ich an dem etwas sperrigen Wort Doppelplus ungut denkvoll erörtern. Das kann man ein bisschen aufteilen. Also Denk ist der Gedanke oder auch Denken. Natürlich meist politisch. Denkvoll ist also, könnte man als gedankenvoll übersetzen, Adjektiv nach Silbe. Gut denkvoll ist also, ich bin voller guter Gedanken. Ungut ist dann ungute Gedanken, ungute politische Gedanken in diesem Fall. Plus ist eine steigernde Vorsilbe und Doppelplus ist also jemand, der sehr schlecht, sehr voller schlechter politischer Gedanken ist. Ja, etwas sperrig, beschreibt aber ganz gut, wie weit die schon mit der Sprache sind in diesem Buch. Ja, George Orwell bezieht sich da auf Dinge, die es tatsächlich gibt, nämlich Plansprachen, in diesem Fall Basic English, das in den 1930er Jahren ungefähr etabliert wurde und als Hilfssprache dienen soll. Das ist also ein Englisch, in dem das Vokabular auf ungefähr 800 Wörter runtergebrochen wurde. Ich habe mich da auch ein bisschen mit auseinandergesetzt. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass man keine Orange mehr schält, sondern die Haut davon abnimmt. Eine andere Sprache, mit der Orwell auch tatsächlich Kontakt hatte, ist das Esperanto. Damals hatte das noch ein paar mehr Muttersprachler als 1000 Stück. Ja, er hat auch eine Weile in einem Haushalt gelebt, in dem ausschließlich Esperanto gesprochen wurde. Und das beides hat ihn wohl inspiriert zu dieser Plansprache. Er hatte auch noch andere Vorlagen, wie zum Beispiel das LTI von Viktor Klemperer. Das ist ein Buch, in dem sich Klemperer damit auseinandersetzt, mit der Sprache des Dritten Reiches anhand seiner Tagebuchaufzeichnungen, die er da entsprechend analysiert. Und er kommt zu dem Schluss, oder einer seiner Schlüsse ist vor allem die stereotype Wiederholung bestimmter Phrasen, die der Nationalsozialismus immer wieder ausgeführt hat. Da habe ich auch gleich ein paar Beispiele, nämlich Volk und Volks. Das wurde immer gerne genommen. Ich habe hier also so viele Beispiele gefunden, möchte ich gar nicht alle vorlesen. Schön finde ich den Volksschädling und den Volksschädlingbekämpfer, also gleich die Antwort auf das Problem. Dann die fanatisch kämpfenden Truppen. Das wurde sehr oft benutzt, es wurde so oft benutzt, dass es sich sogar abgenutzt hat. Und dann in Goebbels berühmter Rede durch wildfanatische Truppen ergänzt werden musste. Oder von ihm, er meinte, dass es ergänzt werden musste. Und heute kommt uns das sehr seltsam vor, weil also Fanatismus heute mit uns sehr negativ besetzt ist. Damals war das recht positiv besetzt. Ja, die Endlösung in der Judenfrage, eine Frage, die die Juden überhaupt nicht gestellt haben. Ja, und wir wissen heute, wie die Antwort aussah. Auch die hatten Leute, auf die sie sich beziehen. Also eine noch ältere Quelle ist also, das ist also der Werbesprech, das Buch Propaganda von Edward Bernays, 1928 erschienen. Bernays wird heute als Vater der Public Relation und des Werbesprechs auch tatsächlich noch gehandelt. Er hat so Dinge erfunden wie den sprechenden Produktnamen. Unter PR kann sich wahrscheinlich die meisten was vorstellen. Spin Doctoring möchte ich ein bisschen erklären, eine Anekdote. Zu der Zeit, als Bernays arbeitete und für verschiedene Firmen arbeitete, gab es viele Demonstrationen der Suffragetten für Frauenrechte, unter anderem Frauenwahlrecht. Und er hat also Debutantinnen angeblich bezahlt, Zigaretten unter ihren Kleidungsstücken zu verbergen, an diesen Demonstrationen teilzunehmen und im richtigen Moment, wenn die Presse anwesend ist, sich also eine anzustecken und diese als Freedom Torches zu bezeichnen und offensichtlich zu rauchen. Und das hat wohl angeblich auch gezündet und viele Frauen haben dann angefangen zu rauchen. So konnte Bernays seinen Auftraggeber, einen Tabakhersteller, mehr Einnahmen bis zu 50% bescheren. Wie das immer so ist in so PR-Geschichten, weiß man nicht so ganz, ob die wirklich wahr sind. Ja, ich habe hier noch so ein Zitat von ihm, dass man so ein bisschen sein Denken ja, kategorisieren kann. Es gibt auch noch Spins von ihm mit ein bisschen positiverem Beiklang. Also nicht nur, dass er Frauen zum Rauchen gebracht hat, angeblich hätte er wohl auch für Bücherregale in Wohnzimmerschränken gesorgt. Aber das sind, ob das alles so wahr ist, konnte ich nicht ganz rausfinden. Ja, ich habe noch so ein bisschen Werbesprech mitgebracht. Also PR und Verbsprech zu vermischen, dafür werden mich schon wieder einige hassen. Das ist aber auch das, was ich lange Zeit gemacht habe. Hier ist also der Begriff Nachhaltigkeit, den man im Moment überall finden wird, wenn man von Palmöl, also wir stellen Palmöl nur nachhaltig her, wir machen das und das nur nachhaltig. Meistens ist das nur hohle Phrasen und für mich klingt dieses nachhaltig auch schon sehr leer. Ein Wort, unkaputtbar, das hat versucht Coca-Cola, als sie ihre ersten Plastikflaschen eingeführt haben, damit haben sie versucht, ihre erste Cola-Flasche aus Plastik zu bewerben, die sei also unkaputtbar. Ich bin der Meinung, man benutzt es nicht so viel. Gestern habe ich mit jemandem geredet, der sagt, er würde es tatsächlich nutzen. Also, es sollte eigentlich ein Beispiel sein für, hat nicht so gut funktioniert. Das Kernkraftwerk ist so ein schöner Public Relation Begriff. Also als ich Kind war, hießen die alle Atomkraftwerke. Dann ist eins von den Dingern in die Luft geflogen und die Atomwolke flog über Europa und brachte uns den Atomtod. Und ich habe so ein bisschen nachgewühlt, also seitdem sprechen die auch eher von Kernkraft. Kerne sind überschaubar, passen in eine Hand, kann man auch die Tasche stecken und sind überhaupt nicht gefährlich. Und Atom ist auch nach dem Buch Die Wolke zum Beispiel sehr mit dem Atomtod verknüpft. Das möchte keiner hören. Deswegen redet man, wenn man für die Energiewirtschaft arbeitet, zum Beispiel ausschließlich von Kernenergie. Ja, noch eine Quelle aus der neueren Zeit. Das ist von 1995 von Umberto Eco, der also 14 Regeln aufgeschrieben hat, an denen man faschistische Tendenzen erkennen kann. Und er hat, also Regel 14 von 14 ist also der Urfaschismus, sprich Newspeak. Alle Nazi- oder faschistischen Schulbücher bedienten sich eines verarmten Vokabulars und elementaren Syntax, um die Instrumente komplexen und kritischen Denkens im Keim zu ersticken. Also auch hier wieder verarmtes Vokabular, also beschränkter Wortschatz, um komplexes Denken im Keim zu ersticken. Ja, weil wir in Deutschland viel Erfahrung mit autoritären Systemen haben, habe ich gleich noch ein paar Beispiele aus der Deutschen Demokratischen Republik. Das ist der antifaschistische Schutzwall, von dem wir heutzutage wissen, dass er die Faschisten draußen halten sollte, sondern eher die Bewohner des Landes im Inneren. Also eine Verdrehung des ganzen Schönsprech. Die zersetzenden Maßnahmen finde ich sehr schön, wurde in einigen Stasi-Akten gefunden, wenn also der Staat, nachdem er dich ein bisschen ausspioniert hat, festgestellt hat, dass es nicht reicht, um eine Anklage oder sowas gegen dich zu erheben, oder du einfach politisch aktiv warst, konnte der Staat zersetzende Maßnahmen anordnen. Das sah dann so aus, dass wenn man morgens zur Arbeit wollte mit dem Fahrrad, die Fahrradreifen zerstochen waren. Wenn man beim Amt irgendwas beantragt hat, hat es immer 3 Wochen länger gedauert. Ein Trabi gab es sowieso nie. Also im Grunde genommen Alltagsterror vom Staat diktiert. Ja, wenn man dann treu auf Linie war, fand sich in manchen Stasi-Akten auch das nicht beobachtungswürdig. Also man hat ein bisschen herumgewühlt und festgestellt, ach, der ist gar nicht politisch so aktiv oder die, als wäre das so eine Ehre, dass man vom Staat bis ins kleinste Detail her ausgespitzelt wird. Ja, kommen wir zur aktuellen politischen Sprache. Auch da gibt es schönen Neusprech, also hier rückführende Maßnahmen. Das verschleiert so ein bisschen, dass es darum geht, morgens um 4 Leute aus dem Bett zu klingeln und in ein Land abzuschieben, das die Kinder vielleicht noch nie gesehen haben. Ich will mich da gar nicht so festlegen, aber es ist so eine sehr, auch wieder so ein Schönsprech, wie man Dinge verblenden kann. Ja, der potenzielle Gefährder ist auch aus einem Talk von Martin Hase übernommen. Der Gefährder ist auch gar kein polizeilicher oder rechtlicher Begriff. Das ist auf einer Innenministerkonferenz entstanden. Also es gibt wohl den Störer, der tut auch irgendwas, der stört also, indem er stört. Der Gefährder tut es also nicht. Das ist also ein potenzieller Störer. Und der potenzielle Gefährder wäre dann ein potenzieller Störer. Also schwierig. Ja, die radikalen Ökoterroristen habe ich ganz neu in den Talk mit übernommen. Finde ich sehr schön. Also unter Terroristen stelle ich mir immer was anderes vor als Leute, die Baumhäuser bewachen und unter höchstem Druck eventuell auch mal mit Fäkalien werfen. Also das hatte ich jetzt noch nicht als terroristischen Angriff. Die Sprache der Populisten hat auch schön Neusprech. Gender Gaga habe ich mal mit aufgenommen, es gefällt mir also sehr schön. Auch, man muss natürlich auch Gender Gaga, nicht Gender Gaga sagen. In diesem Fall, also Gender, ein Begriff, mit dem viele gar nichts anfangen können, wenn sie sich damit nicht auseinandersetzen. Aber hier ist die Erklärung gleich hinten dran gehängt. Das ist also Gaga, schön einfach. Ne? Das ist, kannst du direkt ablehnen, weil jeder, der das befürwortet, ist halt Gaga. Die Umvolkung, ein Begriff, der also beschreiben soll, dass zwei Völker miteinander ausgetauscht werden, dachte ich erst, aber das stimmt ja gar nicht. Also das eine Volk löst sich irgendwie in nichts auf und das andere Volk kommt dann hierher. Ich bin nicht so ganz sicher, wie der gemeint ist. Eigentlich müsste das andere Volk dann ja ins andere Land ziehen. So ist der aber wohl nicht gemeint. Die Rapefugees ist von Lutz Bachmann. Der hat davon T-Shirts gedruckt, die verkauft. Dafür gab es dann auch ein paar Anzeigen, wurde auch verurteilt. Das ist also nicht machbar in unserem Land. Das Kofferwort aus Vergewaltigung und Flüchtling ist also schon nicht mehr drin. Nachher haben wir noch einen Begriff, der ist ganz ähnlich. Der ist noch okay. Ja, der vervollständigungshalber habe ich das dabei. Political Correctness mal in Anführungszeichen. Weil die meisten Menschen, die ich so kenne, die eine freundlichere Sprache wollen diese nicht politisch korrekt, sondern weniger abwertend. Ich kenne also wenig Leute, die politisch korrekte Sprache fordern. Diesen Begriff habe ich jetzt mit reingenommen, der ist vom Zentrum für politische Schönheit und kam von der Webseite, diesen Honeypot, wo sie die Nazis gejagt haben. Und das soll so ein bisschen ein Spiegelungsbegriff sein von dem Sprech der Rechten. Ich finde es ganz gut gelungen. Meiner Meinung nach kann man mit Spiegelungen aber selten gut argumentieren. Also ich kann mir auch vorstellen, dass uns der eventuell nochmal von der anderen Seite wieder begegnet. Ja, die bildungsfernen Schichten. Das ist wieder Verdinglichung von Menschen und die stehen da irgendwo ganz weit hinten, die Bildung passiert hier und die sind da hinten. Und ja, das geistig herausgefordert finde ich auch sehr schön. Ich bin auch ständig geistig herausgefordert an einem Bankautomaten manchmal, wenn sich das Programm geändert hat oder sowas. Hier soll es ein Euphemismus für dumm sein. Es ist, die letzten beiden Begriffe sind so aus der Sozialwissenschaft heraus entwachsen. Ich finde die jetzt nicht so gut, weil sie auch den Menschen eigentlich ausschließen und eher so von Dingen sprechen oder von der Person ausgehen. Den Kurzsprech habe ich mit aufgenommen. Kurzdeutsch verdanken wir, das habe ich mir noch aufgeschrieben, Diana Marosek mit ihrer hervorragenden Arbeit. Sie hat also diese Kurzsprache analysiert und die These aufgestellt, dass das also unter anderem auch von unserer Kommunikation herrührt. Also dass wir früher, SMS haben ja früher auch Geld gekostet und waren sehr beschränkt. Dass also so Kontraktionsvermeidung und sowas auch damit reingeflossen ist oder einfach mittelmäßige Deutschkenntnisse. Aber das hier ist eigentlich Neusprech, wie Orwell sich den vorgestellt hat. Also das Verb schneiden durch das Subjekt Messer ersetzt. Das ist also eigentlich Neusprech, auch wenn er nicht von oben herab diktiert ist, sondern von der Gesellschaft selber konstruiert. Ähnlich gehst du Karstadt und hier du Opfer, also die völlige Verdrehung des Kontext, in diesem Fall ist das Opfer also schlecht, wird als schlecht dargestellt. Ja, da wir auf dem Chaos Communication Kongress sind, darf das nicht fehlen. Die Vorratsdatenspeicherung wurde als Argument, wurde ja eingeführt, ist ja auch tatsächlich Realität geworden, gab es dann viele andere Worte noch für, ist jetzt auch Realität, ist wieder zurückgenommen im Moment. Man streitet sich seit 10 Jahren drum, also das war auch schon im Talk von Martin Hase, war das auch schon mit drin. Und wie wir sehen, ist es heute Realität als Mindestspeicherfrist, glaube ich. Der Cyber- und Informationsraum, der ist ja auch inzwischen Realität, also wir haben ja IT-Soldaten und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die stellen sich dann so einen IT-Soldaten mit einer VR-Brille vor, wie er so eine Firewall ums Lager zieht. Ich finde es ein bisschen seltsam, also vor allem, weil ich halt Cyber so aus den 80ern mit Neonfarben und so, aber ich glaube, das haben die alle nicht gelesen. Deswegen sprechen die auch tatsächlich von Cyber-Reservisten in der Cyber-Community. Die meinen das also richtig ernst, wiederholen das immer wieder. Für die ist das ein richtiger Begriff. Ich habe viel auf dieser Webseite verbracht und festgestellt, die drehen sich auch so ein bisschen in der Echokammer, reden alle mit denselben Begriffen. Und für uns mag das sehr albern klingen, aber die meinen das wirklich ernst. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen Neusprech kennengelernt. Was ich so für Neusprech halte, was andere für Neusprech halten, was tatsächlich ein Neusprech war. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie machen wir guten Neusprech? Ich habe jetzt 12 Regeln zusammengestellt, wie man das gut machen kann. Das erste ist erstmal Floskeln und Metaphern zu verwenden, also die schmerzhaften Einschnitte. Ne, wenn es ums Geld geht dann, und man das eigentlich nicht bezahlen will, kann man sagen, ich meine, das tut so weh. Und der kleine Mann, den kennt auch jeder, keiner möchte der kleine Mann sein, der immer das Portemonnaie aufhalten muss und so. Das sind also so nichtssagende Floskeln. Ja, hatten wir schon so ein bisschen die Schönrede, hier die Präventivhaft gab es schon als Schutzgewahrsam, Schutzhaft, wurden ständig neue. Präventivgewahrsam gab es auch schon, ist aber beschreibt eigentlich alles dasselbe, nämlich dass Leute ohne Grund eingesperrt werden. Und der finale Rettungsschuss ist auch schon ziemlich alt. Hier wird also niemand gerettet, hier wird jemand erschossen. Die Diffamierung funktioniert immer super. Wir hatten ja vorhin die Rapefugees, jetzt sind es die Krimiganten. Da ist es nicht konkret genug, ne? Also die vergewaltigen nicht, sondern die sind irgendwie kriminell. Das geht wohl. Wursthaare muss ich, glaube ich, ein bisschen erklären. Das kommt aus dem aus der Critical Whiteness Bewegung, wo also ein paar Leute die Idee haben, dass Dreadlocks ausschließlich Schwarzen vorbehalten sein sollten und Dreadlocks bei Weißen also Wursthaare wären. Das ist also ein eindeutig diffamierender Begriff, ob die Position jetzt nachvollziehbar ist oder nicht. Ja, wenn man unbedingt irgendwas durchdrücken will, kann man das auch mit dem verknüpfen, worüber die anderen gerade reden. Also wenn wir über Asyl reden, hängt irgendeiner eine Obergrenze dran. Das Asylrecht kennt natürlich keine Obergrenzen. Aber schon sprechen mehrere Leute drüber, wenn man das einfach dranhängt. Das Supergrundrecht von unserem damaligen Innenminister Friedrich, glaube ich, der also sagte, unsere Grundrechte könnten nur durchgesetzt werden, wenn wir also das Supergrundrecht Sicherheit hätten. So kann ich natürlich alles vor das Grundgesetz schieben. Jeder braucht eine Katze, Supergrundrecht. Nur einfach davor hängen. Fertig. Die Verkürzung, super beliebt in Deutschland, Gestapo, ich weiß nicht, ob das doch die Leute wissen, was es heißt, geheime Staatspolizei, ne? Ich krieg BAföG, du auch, ich kriege Bundesausbildungsförderungsgesetz, der NAFRI ist Polizeifunkjargon für Nordafrikaner, gab es also auch eine kleine Anfrage, was das denn überhaupt bedeuten soll. Wer weiß, was ein Ankerzentrum ist, ich muss es auch nachsehen. Zentrum für Ankunft, Entscheidung und Rückführung. Asyl ist es nicht, das A. Gab es auch als Entscheidungszentrum, Rückführungszentrum, spezielles Aufenthaltszentrum, Willkommenszentrum und Bundesausreisezentrum. Also von Ankommen ist da gar nicht die Rede. Die Verdrehung. Einfach komplettes Umdrehen. Wir hatten ja vorhin schon Du Opfer. Hier ist es die Goldstücke. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wo es herkommt. Das findet man so im rechtsdrehenden Twitter viel. Wird immer darunter geschrieben. Also die suchen ja aktiv nach Meldungen, wo Migranten oder Asylsuchende Gewalttaten vollbracht haben. Und dann wird da immer Goldstücke drunter geschrieben. Ich glaube, dass es aus dieser Rede von Martin Schulz kommt, der sagte, also die Flüchtlinge, was sie uns bringen, ist wichtiger als Gold oder so ähnlich. Und das wurde ja sehr aus dem Kontext gerissen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es wirklich daherkommt. Ja, den Gutmensch kennen wir alle, es hat sich ja völlig verdreht in den letzten Jahren. Also es ist kein guter Mensch mehr, sondern damit werden, ja, so ist eigentlich als Beleidigung gedacht. Die Passivbewaffnung, der Gesetzestext spricht tatsächlich von Schutzbewaffnung. Also hier wird ein Fahrradhelm, den man auf einer Demo aufhat, schnell zur Waffe, für die man dann auch rechtliche Konsequenzen ziehen muss. Superlative, höher, größer, weiter, ist super wichtig im Neusprech. Super-GAU ist jetzt ein technischer Begriff. Ich fand ihn aber super toll, weil er halt aus dem GAU, also dem größten anzunehmenden Unfall, und dann ist er auch nochmal gesteigert in den Super-GAU. Also es ist tatsächlich eine technische Definition, aber ich finde ihn einfach toll. Es ist super Neusprech. Oder das höchstkriminell, das ich also aus einem Interview mit der Polizei, wie heißen sie denn? Ach, ich habe den Namen vergessen. Das ist also eine Steigerung, es ist nicht schwer kriminell, nicht schwerst kriminell, nicht hochkriminell, sondern höchst kriminell. Es ist also eine unmögliche Steigerung und im Grunde genommen ist das so jugendlich wie übelst geil. Ja, wenn man keine Worte hat, über das man reden will, macht man sich welche. Die Islamophobie ist mir schon lange nicht mehr begegnet. Als die Leute noch von Homophobie sprachen, hat sich das so ein bisschen gebildet. Hier sollte uns das Binde-O in der Islamophobie ein bisschen stutzig machen. Das ist also gar kein richtiges Wort. Der Nacktscanner habe ich mal mit eingeführt, das ist also Neusprech, also direkt aus dem Chaos Computer Club, denn diejenigen, die es einführen wollten, die haben von Körperscanner gesprochen, da wird der Körper gescannt und der Chaos Computer Club hat also ausschließlich von Nacktscanner gesprochen, um dieses Gefühl der Nacktheit mitzutransportieren. Das ist unschön, keiner will nackt sein, deswegen. Und das hat auch funktioniert, ne? Also Nacktscanner gibt es nicht, oder gibt es schon, aber wurden nicht eingesetzt. ja, die Polarisierung, also lagerbildende, oft undefinierte Ansprache. Wir dürfen uns nicht gefallen lassen, dass die da oben und so weiter. Das Humankapital als Objektifizierung, wir haben da schon vorhin so ein paar Begriffe, die bildungsfernen Schichten, also es sind gar keine Menschen mehr, sondern in diesem Falle Humankapital, das ich einzahle, auszahle, umschichte, jemandem geben kann. Und Alice Weidels Messermänner habe ich auch mal mit aufgenommen, die also ausschließlich aus Messern bestehen. Scheinargumente, wenn einem also ausgeht, was man sagen kann, kann man in 99,9% wird euch das nicht betreffen, ist dann immer die Frage, auf wen sollen diese 99% berechnet werden, auf die gesamte Bundesbevölkerung, dann sind das immer noch relativ viele Leute, oder die Meinung der Experten abwarten, die wird dann meistens nicht wirklich abgewartet, meistens werden Experten gar nicht gefragt. Und die Emotionalisierung ist ganz wichtig, also die Lügenpresse, kennen wir ja von Pegida und so, das hat sich auch sehr etabliert. Und ein Begriff, mit dem ich öfters konfrontiert werde, ist die Frühsexualisierung, wo also sofort in den Köpfen, wir sind jetzt im Kindergarten und jetzt fassen wir uns gegenseitig an die Genitalien oder so. Sowas passiert da eigentlich nicht. Damit soll jegliche Aufklärung über andere Arten von Familien oder sowas schlecht geredet werden. Ja, das waren so ein bisschen meine 12 Regeln, mit denen man guten Neusprech machen kann. Jetzt wissen wir, was ist Neusprech? Wie können wir guten Neusprech machen? Jetzt wollen wir natürlich wissen, was macht das mit uns? Dafür habe ich mich einem Begriff aus der Medienwirkungsforschung, nämlich dem Framing, bedient. Also dafür werden mich schon wieder ganz viele Leute hassen, dass ich das als Schubladendenken bezeichne. Aber es ist schon mal ein guter Einstieg. Diese Schubladen oder Frames sind sozusagen Deutungsrahmen von Ereignissen und Themen im politischen Kontext. Und das Wichtigste an diesen Frames ist, dass sie emotional und normativ besetzt sind und meistens unbewusst funktionieren. Also ich denke nicht darüber nach, wenn ich einen bestimmten Frame aktiviere, sondern das passiert hier ganz tief in mir drin. Das kann man sich sehr bildlich vorstellen. Das ist also jetzt unsere Menschengruppe. Und die framen wir jetzt. Jetzt sind sie geframed und Neusprech kann jetzt versuchen, diesen Frame zu verändern, zu verkleinern oder zu verschieben, dass also jetzt plötzlich Personen nicht mehr Teil dieses Frames sind und im Grunde genommen ausgeschlossen sind. Dann kann ich versuchen, neue Labels an diesen Frame zu hängen und natürlich auch Emotionen damit zu verbinden oder auch Emotionen mit den Leuten, die nicht mehr Teil dieses Frames sind. Und weil das immer noch so ein bisschen theoretisch ist, habe ich einen kleinen Selbstversuch mitgebracht. Bitte stellt euch zu folgenden Begriffen Personen vor. Das ist Kampfjet, Feuerwehr und Wilder Westen. Und die meisten werden schon so Personen in den Köpfen haben. Ich habe mal auch ein paar Bilder rausgesucht. Das sind diese hier. Und ich glaube, die unterscheiden sich von den Bildern, die die meisten hier im Kopf hatten, ein bisschen. Das ist also Kirsten Blank von der Bundeswehr. Fliegt Aufklärungstornados, Anna Koch von der Feuerwehr Hamburg und Calamity Jane hat im Wilden Westen Arizona Scout, war sie da, hat wohl geraucht, gesoffen, viele Leute erschossen. Die sind also alle echt, wieso kamen die nicht in eurem Frame vor, wie habe ich das gemacht? Ich habe gegen euren Normativ des Frames verstoßen, nämlich Kampfjet, Feuerwehr und Wilder Westen sind normativ männlich besetzt. Das klappt mit vielen Sachen so. Ja, das war es im Grunde genommen schon, aber wie in jedem guten Neusprech habe ich gelogen. Es gibt noch so ein paar Begriffe, die ich gerne noch mit euch durchsprechen wollen würde. Das ist einmal der Waffennarr. Das ist ein Begriff, der ist relativ tot. Unter anderem verdanken wir das der Arbeit der Floskelwolke und sowas. Das ist also, wenn bei Menschen wieder Waffen gefunden wurden, also große Mengen an Kriegswaffen, Handgranaten teilweise sogar, wurden die oft in Zeitungen als Waffennarren dargestellt. Narren stelle ich mir immer sehr lustig vor und irgendwie, also das sind andere Personen, als die Kriegswaffen bei sich zu Hause horten. Dieser Begriff wird Gott sei Dank nicht mehr so viel benutzt, aber war ein Versuch, das schön zu reden. Der Datenreichtum sollte sich aus der Vorratsdatenspeicherung ergeben, also ein Argument pro Vorratsdatenspeicherung. Reichtum ist ja toll, ne? Also, aber ein großer Haufen Daten, ne, da kommt auch gerne mal was weg. Und zudem haben die Leute, von denen dieser Reichtum abgeschöpft wird, meistens gar nichts davon. Ja, ist ein Begriff, den ich sehr schön finde. Hier wird also Leuten, die demonstrieren und ihr Grundrecht auf Meinungsfreiheit wahrnehmen, unterstellt. Sie würden das also beruflich machen, sie würden dafür Geld kriegen sogar, morgens um 8 anfangen, um 4 Uhr das Transparent fallen lassen, so, ach, ist mir alles egal, und nicht persönliche Kosten und Mühen auf sich nehmen, irgendwie ihr Grundrecht auf Meinungsfreiheit wahrzunehmen. Der rechtsfreie Raum wird immer wieder gerne bemüht, so, also hier ist wieder ein rechtsfreier Raum entstanden und so. Unsere Gesetze haben allerdings keine Grenzen, enden nicht im Internet oder so, sondern wenn man es auf die Goldwaage legen würde, ist das dann teilweise sogar eingestandenes Staatsversagen, wenn die Polizei also sagt, hier ist ein rechtsfreier Raum, den wir nicht verfolgen können. Das ist meistens nur mit viel Mühe verbunden und mit Wollen. Nanu, was macht denn der Arbeitgeber da? Da habe ich meine älteste Quelle rausgesucht. Das ist also aus Das Kapital von Friedrich Engels, wo er schreibt, es konnte mir nicht in den Sinn kommen, in das Kapital den landläufigen Jargon einzuführen, in welchem deutsche Ökonomen sich auszudrücken pflegen, jenes Kauderwelsch, worin zum Beispiel derjenige, der sich für bare Zahlung von anderen ihre Arbeit geben lässt, Arbeitgeber heißt und Arbeitnehmer derjenige, dessen Arbeit ihm für Lohn abgenommen wird. Also Engels beschreibt hier, dass damals der Begriff noch gar nicht etabliert war. Man sprach da von Arbeiter und Kapitalist. Ja, und die deutschen Ökonomen haben es über diesen Zeitraum von 1883 also geschafft, diese Verdrehung in unseren Köpfen so zu platzieren, dass man das ganz schlecht wieder, also zumindest mir geht es so, dass ich das ganz schlecht wieder zurückdrehen kann. Also. Ja, die militanten Veganer. Mir ist noch keiner begegnet, der mich irgendwie mit Waffengewalt vom Fleischkonsum abhalten wollte. Ist auch hier keiner vom Staat oder so diktierter Begriff, sondern von der Gesellschaft in kognitiver Dissonanz, ein Rettungsbegriff, um sich selbst zu retten sozusagen, um Leute zu bezeichnen, die also keine 80 Millionen Tiere im Jahr für ihre Ernährung umbringen wollen. Ja. Maßnahmen sind schnell erklärt, schnelle Maßnahmen, wichtige Maßnahmen, umfangreiche Maßnahmen, Maßnahmen mit Augenmaß und so weiter. Also meistens eher nichts. Ja, Unterschicht, sowas ähnliches hatten wir schon, ich versuche das mal sarkastisch zu erklären. Ich habe hier mein Glas gesetzt, wenn ich das schüttel, bildet sich da unten so eine Schicht und das sind auch gar keine Menschen, das sind Partikel und die sind immer da. Jedes Mal, wenn ich das schüttel, ist das immer gleich, das ist wie ein Naturgesetz. Ja, will ich gar nicht erklären. Das war's.
Vielen Dank für den herrlichen Talk. Es gibt ja immer wieder die schlimmsten Auswüchse, was Sprache so annehmen kann an Wortkreation. Vielleicht habt ihr aber noch Fragen zu den genannten Worten, Fragen über den Talk. Dann könnt ihr euch an den beiden Mikrofonen, die links und rechts platziert sind, aufstellen und diese Fragen stellen. Falls nicht, fange ich mal an. Was ist denn das schlimmste Wort, was dir bisher untergekommen ist?
Also den Feminazi finde ich schon ziemlich gut, weil er so diese Ideologie der Nazis auf den Feminismus abwälzen möchte. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Also wir können da noch finden da noch was.
Ich sehe an dem Mikrofon dort links jemanden.
Hallo? Ich frage mich gerade, ob die deutsche Sprache besonders anfällig für solche Worte ist, weil ich weiß nicht, ob viele andere Sprachen sowas können wie wir, aneinanderstückeln von Begriffen und ganz neue Worte kreieren.
Ja, das kann gut sein. Also wir sind in Deutschland vor allem diese Pseudo-Akronyme und so, das können wir besonders gut, machen wir auch total gerne. Auch so Kita und sowas, ne? Das sind halt alles Begriffe, die Dinge zusammenziehen und unsichtbar machen. Also hier in diesem Fall, dass Kinder den ganzen Tag in so einer Einrichtung verbringen. Ich weiß nicht, ob Deutsch dafür besonders anfällig ist. Newspeak an sich kommt ja aus dem Englischen. Also kann ich nicht genau sagen. Aber gute Frage.
Dort rechts ist die nächste Frage.
Hallo. Die Einführung von genderneutraler Sprache ist doch dann auch Neusprech, wenn jetzt so Worte wie Jemensch oder so etabliert wird.
Neusprech versucht eigentlich immer so ein bisschen zu beschränken, also das Ganze kleiner zu halten. Und je Mensch öffnet ja eher für auch die Menschen, die sozusagen nicht als Mann oder Frau gelten möchten, gleich mitgemeint zu sein. Also es ist eher eine Vergrößerung des Frames als eine Verkleinerung des Frames. Deswegen würde ich das so ein bisschen, ja, also kann man aber auch anders definieren, würde ich sagen.
Okay, die nächste Frage kommt hinten aus dem Internet.
Das Internet.
Eine Anmerkung von Korallenherz über Mastodon. Goldstücke wäre ein Begriff, den er oder sie zum ersten Mal aus Dresden von Pegida von am Ort Döbritz gehört habe.
Okay. Also ich habe den Ursprung nicht wiedergefunden, sondern es war sehr schwierig, das zu finden, weil es inzwischen also sehr oft benutzt wird. Aber so in der Richtung hätte ich es auch verortet.
Okay, dann sehe ich keine weiteren Fragen. Dann dir nochmal vielen lieben herzlichen Dank, Misinformation, für diesen wunderbaren Talk.